Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wohltemperiert Digital. Mit diesem Podcast laden wir euch ein, an unserem ungeschnittenen Gedankenaustausch teilzunehmen. Wir, das sind Christoph Haug und Markus Hottenrott, sowie Gäste, die wir immer gern dabei haben. Als Wohltemperiert Digital bezeichnen wir pragmatische Ideen, die sich vordergründig nicht nur auf die Technik beziehen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Markus, grüße dich. Heute wieder zu einer neuen Episode, die Episode Nummer 10. Nach 10 Episoden passiert auch schon einiges außen herum. Das heißt, wir sind ganz froh, Feedback bekommen zu haben, Rückmeldungen, natürlich immer mit positiven und negativen Aspekten. Und die negativen, so wie wir beide gestrickt sind, nehmen wir uns immer gerne zu Herzen, um zu schauen, wo können wir noch besser werden. Deswegen ist die heutige Episode etwas mehr durchstrukturiert, als es in der Vergangenheit der Fall war, von unserer Seite. Und gleichzeitig versuchen wir, flüssig zu bleiben.
Schönen guten Morgen, Christoph. Ich freue mich auch auf diese Episode mit dir. Und denke auch, dass die Struktur vielleicht uns selber auch gut tut, dass wir straight, sage ich mal, durch die Themen durchkommen, ohne dabei zu sehr zu verwirren, uns selbst und auch die, die zuhören.
Gut. Dankeschön, Markus. Die These der heutigen Episode ist, Social Media macht Schlumm. Jetzt könnte man sich fragen, was soll der Kram, warum ein solch seltsamer Titel? Ich glaube, das wird sich gleich besser erschließen, warum wir das so gemacht haben. Markus, was ist denn für dich das große Problem am Thema Fake News? Und die finden wir ja sehr viel in diesen Social Medias.
Genau, ich bin auf das Thema aufmerksam geworden, weil die These, die ich im Internet gelesen habe, hieß, Fake News verbreitet sich 6-mal schneller als wahre Botschaften. Ich habe da ein bisschen nachrecherchiert, die 6 kann man nicht so gut halten, deswegen bleibe ich dabei, verbreitet sich sehr viel schneller als wahre Botschaften. Und habe auch ein paar Erklärungsansätze dafür gefunden. Und in einem Experiment wurde halt eine Gruppe von, ich weiß nicht mehr, ein paar hundert Leuten haben sie halt genommen und haben damit versucht zu bestätigen, dass extrem Sensationslust, also das heißt, dass man irgendwie an übertriebenen Dingen viel eher hängen bleibt, ist halt dort nachgewiesen worden. Und zwar gab es 2 Schlagzeilen und die Leute sollten dies bewerten. Man trinkt Kaffee zum Morgen und verschluckt sich. Das war das, was passiert ist. Und die These, die danach kam, war, man dem Tode nahe nach Besuch im Kaffeehaus. Ja, da hat man eine große Marke noch genannt, weil das einfach, die kennt man, vielleicht geht man da selber hin, oh, um Gottes Willen, da ist das passiert. Und dann hat man festgestellt, dass die 2. Schlagzeile, wo der Mann dem Tode nahe war, nach dem Besuch im Kaffeehaus, hat halt eine riesen Begeisterung ausgelöst. Die Leute wollten da mehr drüber wissen. Und die Schlagzeile mit dem Verschlucken war halt völlig egal. Das hat sich in dieser Gruppe der untersuchten Personen quasi weder rausgebildet noch sonst irgendwas. Es war einfach eher eine Belästigung, weil das quasi völlig uninteressant war. Dabei war es am Ende Fakt, ein Mann hat sich verschluckt, als er einen Kaffee getrunken hat. Das passiert jeden Tag 1000 Mal. Und trotzdem hat sich diese Fake News, der aufgebauscht war, dem Tode nahe, also völlig an den Haaren herbeigezogen. Extrem schnell in dieser Gruppe verbreitet und dann in dieser Gruppe auch wieder bestätigt, so nach dem Motto, nicht nur ein Like, sondern ja, es kann ja gar nicht sein, die Sicherheitsvorkehrungen und sowas. Und das fand ich interessant, weil es halt eine extreme Dynamik bekommen hat mit diesem völlig übertriebenen Ansatz, der nicht stimmte.
Sehr spannend. Jetzt würde der Laie natürlich sagen, warum brauche ich dafür eine Untersuchung? Es gibt auch die Bild-Zeitung.
Ja, die baut ja auf diesem Effekt mit Sicherheit auch auf.
Ja, das ist gut erprobt und offenbar, klar, im Netz funktioniert es genauso. Wobei die Frage ist, wird es absichtlich so gestaltet? Vielleicht, ja, oder ist es eher Zufall, dass die Leute sagen, es klingt einfach auch besser oder sie von sich aus sich schon trainieren, so zu schreiben, ne?
Also es steckt tiefe Psychologie dahinter. Es gibt nicht nur hunderte, sondern eher tausende Leute, die sich damit beschäftigen, wie kriegen wir das dahin, dass das funktioniert. Und okay, wenn du die Bild ansprichst, das ist ein super Beispiel, die Bild nimmt es als Schlagzeile für die Titelseite. Und da steht das dann ganz groß drauf. Und wenn du dann den Artikel liest, ist man meistens ein bisschen ernüchtert, weil da steht dann letzten Endes drin, dass er doch nicht wirklich gestorben ist. Der war auch nie dem richtigen Tode nahe, sondern da wird dann halt so ein bisschen die Dramaturgie aufgegriffen, aber die Leute kaufen halt von der Titelseite, die lesen nicht die Titelstory erst zu Ende durch.
Das ist auch der Grund, warum Entschuldigung, der Grund, warum viele sagen, die Bild hat doch sehr viele nützliche Informationen, weil de facto, wenn man sie dann liest, sind doch oft auch sehr früh Dinge dort genannt, die andere Zeitungen noch gar nicht aufgegriffen haben oder so. Sie wirkt nur reißerisch und wird damit eher gekauft, richtig?
Genau, richtig. Und im Social Media wird halt der zweite Teil komplett weggelassen. Da bleibt es bei diesen ersten kurzen Botschaften, man nimmt hohe nahe nach Besuch im Kaffeehaus, vielleicht noch irgendein gefaktes Bild dazu von ganz woanders her. Und das ist dann die komplette Information. Und bei der Bild ist es tatsächlich die reißerische Schlagzeile, weil man weiß, dass mit sowas einfach die Leute eher zur Zeitung greifen. Und du hast recht, natürlich in der Bild stehen auch normale Informationen drin, die das Ganze dann näher beleuchten. Und die Bild hat ja noch ein Medium, was im Social Media eher nicht genutzt wird. Mit so einer reißerischen Schlagzeile in so einer großen Zeitung stichst du in ein Wespennest und guckst, was danach passiert. Ist es noch bewohnt? Wird es danach lustig? Ist es nicht mehr bewohnt? Okay, dann war es ein Versuch.
Sehr spannend. Und, ja. Wolltest du noch was sagen? Entschuldigung.
Ja, und das ist halt der große Unterschied. Beim Social Media wird halt sehr bewusst und wie gesagt, in der Reportage kann man das auch gut nachfühlen, sehr bewusst mit sehr viel Psychologie und Technik auf diesen zweiten Teil bewusst auch verzichtet, weil der quasi eine Dynamik hinten raus oder eine Konversationsrate, wie es bei den Social Medias heißt, vernichten würde. Also danach wird halt die Sachlage erklärt. Und wie in diesem Experiment, wo dann die Leute gesagt haben, ja, kann ja gar nicht sein mit den Sicherheitsvorkehrungen und so, das würde in der Bild dann schon nicht mehr passieren, weil man dann ja die Story kennt. Man muss sich nichts fantasietechnisch drumherum bilden, man muss nicht tief ausholen und dann sich in Gruppen treffen und, ja, kann nicht sein, wir müssen dagegen vorgehen und bla bla bla. Das war in dem Experiment halt sehr zu sehen, dass da durch das Weglassen der eigentlichen Story die Dynamik erst an Fahrt gewinnt.
Also wenn ich das nochmal versuche, auf den Punkt zu bringen für mich. Das heißt, Fake News gab es eigentlich immer schon, wurden allerdings in der Vergangenheit offenbar mehr dazu genutzt, Aufmerksamkeit über Sensationslust zu generieren. Und dann kamen nachher dann doch die vielleicht eher ernüchternden Fakten, die das dann wieder auf das Eigentliche gezogen haben. Und du sagst, jetzt ist es so, sensationslust weiterhin, da der Rest etwas ernüchternd wäre, lässt man ihn einfach weg, bleibt im reißerischen, übertriebenen oder in den Halbwahrheiten, weil es besser funktioniert für das, was man will, nämlich die Leute möglichst bei der Stange halten und möglichst auf diesem Kanal behalten oder die Community vergrößern und so weiter, was da immer auch an Zielen hinter ist. Vielleicht ja bis hin, also wenn man so einen Wahlkampf denkt, da gibt es ja auch solche Sachen, wo reißerisch das genutzt wird, um das Wahlverhalten zu beeinflussen, oder?
Ja, das Ziel ist übrigens relativ trivial und lässt sich sehr leicht greifen. Es geht darum, dass du Zeit möglichst auf dieser Plattform verbringst.
Okay, um alles möglichst dafür viel Werbung zu sehen, oder?
Ja.
Und deine Daten da zu lassen und dein Verhalten und so weiter. Gut.
Genau.
Ja.
Es geht nur um deine Zeit. Es ist gar nicht so schlimm, es ist nur deine Zeit.
Wenn es jetzt so ist, dass wir, Markus, dass wir sagen, das ist sensationslos, man kriegt nur noch Halbwahrheiten, die eigentlichen Fakten bleiben außen vor, weil stören nur. Landen wir dann nicht irgendwo in einer Welt, wo ich dann nur noch irrsinnige Behauptungen sehe? Und wenn du sagst, dieser Faktor, ich versuche die Leute möglichst lange zu behalten, dann sind die Leute ja eigentlich relativ lange in so einer sehr irrealen Welt unterwegs an der Stelle, oder?
Jein. Also ja, das ist so. Aber ich habe den Lateinunterricht genossen und da hieß das Stichwort Brot und Spiele fürs Volk. Also diese Idee, das so zu tun, ist so alt wie die Menschheit selbst wahrscheinlich. Es geht darum, dass du dich letztendlich von den alltäglichen Dingen ablenkst, dass du möglichst viel Zeit in einer Welt verbringst, in der du, ich sage mal Second Life, ja, in der du halt einfach dich wohlfühlst. Und das hat es eigentlich schon immer gegeben, soll normalerweise eher von politischen Problemen ablenken. Jetzt haben wir in Deutschland relativ wenig politische, echte, ernstzunehmende Probleme. Deswegen brauchst du halt irgendwas anderes. Und diese Social Media, da kommt die kommerzielle Komponente aus der Industrie dazu. Also früher ging es ja eher um Ablenkung. Jetzt geht es eher um die bewusste Lenkung, damit halt Geld verdient wird mit letzten Endes deiner Zeit. Das klingt total absurd, weil meine Zeit kommt mir selber zwar manchmal wertvoll vor, aber gerade ja, für Social Media nicht so. Genau, und da gibt es halt dann es gibt zwei Gruppen. Die einen, die mit den echten Informationen etwas anfangen können. Das Problem ist ja nur, dass sie sich langsamer verbreiten. Also wenn man jetzt sagt, ja, Social Media ist per se nur schlecht, das stimmt nicht ganz. Die Einstiegsthese war ja, verbreitet sich schneller als die wahre Botschaft. Und wir kommen in unserem Fazit ja auch noch in die Richtung. Es geht also nicht nur um dieses, es gibt nur noch Fake News, das stimmt nicht. Es gibt, und das merkst du übrigens, wenn du, was ich, Bootsbauer bist und baust so kleine Modellboote, es gibt tolle Foren, da gibt es überhaupt kein Fake News. Da gibt es lauter Leute, die sich fachlich fundiert dazu austauschen. Also das ist ja jetzt ganz wichtig. Social Media ist nicht per se Fake News und die ganzen digitalen Welten sind nicht per se Fake News. Es funktioniert dort nur schneller, wenn man den komplizierten Teil weglässt. Und dann gibt es die zweite Gruppe, also die einen, die an den echten News interessiert sind, und die zweite Gruppe sind die echten Insider, auch häufig als Verschwörungstheoretiker oder Aluhut-Menschen bezeichnet. Die haben halt ein höheres Insiderwissen. Ne? Und ein Ding, was ich da gelesen habe, da muss man dann schmunzeln, das Wetter hier ist ja von den Russen gemacht. Also wenn es bei uns schlechtes Wetter gibt, dann weil die halt über ihre Ionisierung der Wolken das so wollten. Und das kannst du als normaler Mensch genau wie ich nicht verstehen, weil wir die ganzen Leute nicht kennen, wir kennen die Zusammenhänge nicht, wir kennen die Verstrickung dieser Welt nicht, wir sind halt leider nicht wirklich wissend, sondern das sind nur die, die sich halt wirklich auskennen und die können sich über Social Media auch wunderschön formieren, informieren und ja, das ist halt auch ein Ding, was halt vorher nicht möglich war, ja, da gab es diesen einen Spinner im Dorf, der war der Meinung, dass das Wetter von den Russen gemacht ist, der hat noch nie einen Russen gesehen, aber das ist halt so seine Meinung gewesen und jetzt hat er halt ein Medium, um seine neue Insiderwissen halt auch zu verbreiten und sich mit seinesgleichen zu umgeben.
Gut, ich meine, das ist ja jetzt schon sehr extrem, ne? Solche Thesen, wobei ich das Gefühl habe, nicht nur das Gefühl, sondern in meiner Wahrnehmung, meiner Aufmerksamkeit, dass gerade jetzt in dieser Zeit von Covid-19, Corona und den Demonstrationen, die es da so gibt, solche Leute zumindest sichtbarer werden. Gegeben hat sie es vermutlich schon vorher. Ich hatte so eine Spiegel-Reportage mal gesehen, wo man diese Leute hat zu Wort kommen lassen. Und das sind dann schon sehr, sehr extreme Theorien, um es mal vorsichtig auszudrücken, die zumindest meinem gesunden Menschenverstand ziemlich widersprechen. Nichtsdestotrotz, die Leute sind da ziemlich drin. Und du sagst jetzt, dass, weil es ja aus unserer Sicht zumindest Fake News sind, ne, dass die sich schneller verbreiten und diese Foren für die Leute, wo das bereitgestellt wird und diskutiert wird und sowas, auch sehr schnell zugänglich sind und die Leute dort drin bleiben.
Das schließt dann diese Dynamik aus dem ersten Beispiel an, weil letztendlich geht es darum, dass du als neuer Verschwörungstheoretiker Bestätigung und Belohnung findest, sobald du dich in diesem System befindest. Also du hast eine tolle Idee, wir bleiben bei dem Wetter mit den Russen, um es nicht zu verwirrend zu machen. Diese Idee hast du auch mal überlegt und hast halt dann dazu recherchiert, hast ein paar Leute gefunden, hast dich mit denen vernetzt und ab nächster Woche befindest du dich in der Social Bubble, der das Russen wird von den Wetter gemacht, Leuten. Du bekommst Bestätigung und Belohnung, weil dein Wissen ist nämlich jetzt nicht mehr das Spinnertum des Dorfes, sondern es ist international anerkanntes Insiderwissen, was nur wirklich gute Leute wissen.
Social Bubble hast du das jetzt genannt?
Ich habe es jetzt Social Bubble genannt, ja.
Das heißt eine Blase von verschiedenen Leuten, die ähnlich denken?
Ja.
Und in der bleibt man drin. Warum ist es dann eine Blase?
Weil du eigentlich in dieser Blase unter deinesgleichen bist und siehst nicht so gut nach draußen.
Okay.
Genau.
Das heißt, alle, die außerhalb der Blase sind, die nimmst du schon gar nicht mehr wahr, sozusagen.
Ja, genau.
Okay, das macht es natürlich kritisch, weil dann ist es ja so selbstbestätigt. Man bestätigt sich immer gegenseitig selber, weil man natürlich auch immer, wir kennen ja unseren Kopf und unser Unterbewusstsein, wenn wir was sehen wollen oder anfangen, was zu vermuten, dann schiebt das Gehirn uns diese Information verstärkt zu. Und mal ein anderes Beispiel kurz, wenn irgendwo eine Kirche brennt oder abbrennt und am Tag vorher wurde der Gottesdienst abgesagt, dann kann man daraus ableiten, das war eine Fügung des Schicksals. Aus irgendeinem Grund ist dem Pfarrer schlecht geworden, es war ein göttliches Zeichen, deswegen ist der Gottesdienst ausgefallen und deswegen ist keiner gestorben. Wenn ich das mal so als These aufnehme, werde ich viele Beispiele finden, wo es ähnlich ist, wo irgendwo was abgebrannt ist und die Leute haben, ich würde behaupten, Glück gehabt. Das war eine Koinzidenz aus meiner Sicht. Und die ganzen Beispiele, die es gibt, wo es umgekehrt war, wo die Leute eben gestorben sind, weil sie eben nicht vorher das bekommen haben. Und die, wenn man es statistisch angucken würde, wäre das auch überhaupt kein Unterschied. Das ist also gar keine statistische Relevanz da, aber so denken wir nicht. Das heißt, sowas, so Ereignisse gehen uns stärker in den Kopf. Wir sehen sie dann auf einmal viel stärker und suchen vielleicht unterbewusst auch. Und dann werden wir wieder bestätigt, weil die Information gibt es.
Genau, richtig. Du suchst ja letzten Endes nach der Bestätigung dieser Theorie. Die wenigsten Wissenschaftler gehen ja her und sagen, ich suche einen Zusammenhang zwischen dieser Kirche und dem Feuer und dem abgesagten Gottesdienst und fangen dann an zu suchen, ja, welche Würmer kriechen denn in der Erde? Können die damit was zu tun haben? Nein, okay. Sondern du suchst ja schon nah an dem System.
Normal schon. Und jetzt sagen wir ja, durch diese Beschleunigung, und dass die Fake News sich einfach x-mal bis 6 oder was auch immer.
6-mal stand in dem einen Artikel. Es gab aber keine richtigen Zahlen dazu, warum, wie sie auf 6 kommen.
Okay, also x-mal schneller verbreiten ist also die Gefahr, sich selber zu bestätigen und vielleicht sogar darin zu verlieren in dieser Bestätigung. Und der Glaube, irgendwann wird zu Glaube und damit zur ultimativen Wahrheit, ist aus unserer Sicht dann wesentlich größer.
Um ein Vielfaches, ja. Das bringt uns eigentlich auch zu unserem zweiten Zwischenthesenpunkt. Das Hinterfragen ist dank der Algorithmen schwerer geworden. Und das hat auch wieder was mit der Zeit zu tun, die du auf so einer Bubble verbringen sollst oder die du in deinem Social Media verbringen sollst. Du möchtest möglichst lange da bleiben. Und wie machen die das? Sie suchen halt etwas, was zu dir passt und weil du dich dann einfach wohler fühlst. Also Beispiel aus deinem Lebensraum: Hast du ein Sofa, was bequem ist, bleibst du länger drauf sitzen, als wenn das ganze Ding aus Holz wäre oder noch besser, wenn da Nägel drauf wären, weil es einfach dir sagen soll, Mensch, Christoph, mehr Sport oder sowas. Ja? Also je wohliger du dich fühlst, desto länger verweilst du. Also je mehr die Leute deiner Meinung sind, die sie dir zuspielen, desto mehr fühlst du dich bestätigt, gebauchpinselt, desto wohler fühlst du dich, desto länger bleibst du dort. Und darauf ist das Ganze ausgerichtet. Und je länger du bleibst, desto mehr klickst du, desto mehr Konversationsrate hast du. Und alles, was dagegen sprechen würde, also so die Einstreuung von 30% Real-News und Faktenlage und zum Beispiel dein mit der Kirche das Beispiel, dass man sagt, okay, es gibt überhaupt keinen echten Zusammenhang, weil es gibt genauso gut viele Gegenbeispiele, wie es dafür gibt. Das wäre anstrengend und alles, was anstrengend ist, vermeidet das Gehirn und damit würde er abschalten und das ist das Einzige, was zu vermeiden gilt.
Da kommt mir jetzt was wir jetzt zwar nicht aufgeschrieben haben, natürlich in dem Fall.
Macht nichts.
Aber ich meine, wir haben gesagt, wir machen eine Mischung. Genau. In den Sinn, und zwar, es gibt ja relativ viele Gruppen, die für Rechte von Minderheiten kämpfen. Also Feminismus wird natürlich immer sofort genannt, aber es gibt natürlich auch Rechte für die LGBT-Gemeinschaft oder für Glaubensgruppen und so weiter. Also da gibt es ja sehr, sehr viele, die durchaus die zu Recht vorhandene Diskriminierung bekämpfen. Tatsächlich habe ich hin und wieder allerdings den Eindruck, dass diese Gruppen auch in eine Art Selbstbestätigung kommen, der Diskriminierung, die wahrgenommen wird. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, ich habe auch gleich ein Beispiel dafür.
Ja. Also ich versuche es nochmal kurz anders auszudrücken. Es wird Diskriminierung hineingedeutet oder aufgedeckt, die objektiv vermutlich so nie intentioniert war oder auch nie vorhanden war. Aber in der Wahrnehmung erscheint sie. Und wenn wir sagen, Fake News sind schneller unterwegs, kann es dazu führen, dass auf einmal, ich nehme jetzt nochmal das Erste, also der Feminismus, die Bewegung, dass man viel mehr Diskriminierung von Frauen wahrzunehmen scheint, als objektiv möglicherweise da wären.
Ja, also das glaube ich schon. Das Beispiel, was ich dazu habe, ist, als relativ ungebildeter Mensch, der mit Deutsch nicht so viel Hut hat, also dem akademischen Deutsch, vielleicht kannst du dich erinnern, es gab mal diese Diskussion um die Bezeichnungen auf dem Überweisungsbeleg aus Papier, die bei der Bank ausgegeben werden. Und da steht dann halt sowas drauf wie Kontoinhaber. Mhm. Und während ich dusel davon ausgegangen bin, dass das einfach nur eine Personengruppe ist, also dass wenn ein Männchen, Weibchen, sächlich, egal welcher sexuellen Orientierung, das ist ein Kontoinhaber, das war für mich eine Personengruppe.
Kann ja auch eine Firma sein zum Beispiel. Eine Firma ist ein S, ne? De facto.
Deswegen, also ich habe nie darüber nachgedacht und für mich wäre das auch nie diskriminierend gewesen. Ein Kontoinhaber ist für mich eine Personengruppe. Und daraus wurde ja ein riesen Debakel, weil es dann hieß, naja, da stehen ja gar keine Frauen, können ja gar nichts überweisen, weil werden dann nicht darauf adressiert. Das ist, glaube ich, für mich so ein Beispiel, wo man es echt an den Haaren auch herbeiziehen kann, wenn man das möchte. Wenn man da übersensibilisiert ist, kann man dann sagen, ja, das stimmt, dass Frauen können eigentlich gar kein Geld überweisen. Und das war ja früher auch schon immer so, dass die Frauen nicht über Geld bestimmen durften. Und früher musste ja die Frau den Mann fragen, bevor sie einkaufen gehen konnte, wie viel sie ausgeben darf. Und das steht heute noch auf den Überweisungsbelegen. Und da werden immer solche lustigen Dinge herbeigezogen, wo ich mir echt denke, Entschuldigung, also ich glaube, ehrlich gesagt, 90% der Gesellschaft sind so deutsch-affin wie ich, denen ist das einfach nicht aufgefallen. Das würden die auch nie auf Diskriminierung. Wenn die umgekehrte Frage kommt, freie Frage, schaut ihr den Überweisungsbeleg an, was ist da drauf diskriminierend, würden, glaube ich, von diesen 90% 99% sagen, die Farbe, ja, ist rosa.
Das ist spannend, weil das ja eigentlich zwei Richtungen hat. Für den, der das glaubt und der in diese wie du hast es vorhin Bubble genannt, eintritt, der wird ja selbstverständlich, der glaubt das wirklich und der ist auch überzeugt, weil ja alle Fakten aus seiner Sicht, mögen sie noch so fake sein, wenn man sie objektiv betrachten könnte, dafür sprechen. Also und dann wird sich diese Person vollkommen im Recht fühlen.
Es gab auch einen riesen Rechtsstreit darum.
Ja, genau. Die Frage ist jetzt, was passiert mit denen, die außerhalb der Bubble sind und die das sehen oder beobachten, mitbekommen, was dort gesagt wird und die eben mit einem anderen Erfahrungshintergrund, mit anderen Informationen das zu bewerten versuchen. Und da, glaube ich, kommen wir schnell dahin, dass sich diese Gruppen, ob das jetzt Verschwörungstheoretiker sind oder eben Leute, die für die Rechte kämpfen von jemandem, dass die sich damit dann am Ende des Tages gar keinen Gefallen mehr tun, weil dieses Überextreme, so wirkt es für jemanden, der außerhalb der Bubble steht, nicht mehr glaubwürdig ist. Und dann wird schnell aus der Person, die eigentlich eine gute Intention hat, ein Spinner, ja, weil man denkt, die schießt massiv übers Ziel hinaus. Also sehr spannend, ich weiß gar nicht, ich glaube, das wäre fast, wenn wir hier am Identifizieren von Themen auch immer sind, nochmal ein separates Thema. Ja. Also wie kann man denn, wenn man eine Interessensvertretung hat, wie kann man denn da im Netz das nutzen und wie geht man damit um? Für heute, wenn du einverstanden bist, würde ich einfach noch mal ein bisschen weiter, sonst kommen wir zu weit vom ursprünglichen
Thema. Auf das, was du gesagt hast, Bezug zu nehmen. Als dieses mit diesem Überweisungsträger war, hat man halt wie immer, dass das Fernsehen macht, die gehen in die Fußgängerzone und fragen die Leute, was halten sie davon? Und dann merkst du relativ schnell, dass es zwei sehr stark gespaltene Lager gibt, nämlich die einen, die sofort das nicht verstehen, worum es geht und sagen, ja, das ist, wenn das so ist, dann, ach, das ist ganz schlimm. Und dann gibt es die sagen, komm, das ist wirklich, also ich finde das abartig und so wie du sagst, totale Ablehnung, dann werden alle anderen realen Dinge, die diese Personengruppe transportiert, auch in Frage gestellt. So nach dem Motto, also wenn die auf das Niveau absinken, dann ist der ganz andere Kram, den sie sagen, wo auch Blödsinn.
Und alles über einen Kamm geschert. Genau. Ja, stimmt. Und das ist das, wo ich eben dachte und auch sagte, dass diese Gruppen sich dann keinen Gefallen tun, meiner Meinung nach, wenn sie zu extrem werden. Andersrum könnte man wieder sagen, eine gewisse Heischerei ist notwendig. Haben wir ja deswegen haben wir auch unseren Podcast mal so genannt, Social Media macht Schlumm. Und nicht, wie wir es ursprünglich gedacht haben, digitale Medien beschleunigen halb schneller als die Realität. Das klingt gar nicht so sexy. Also haben gesagt, probieren wir auch mal aus.
Genau. Vielleicht nehmen wir das jetzt einfach, wir haben noch einen dritten Thesenpunkt als Überleitung. Es ist nämlich, oder ich fange mit dem dritten Punkt an und dann versuche ich den Bezug wieder herzustellen. Jeder kann ja überall aktiv werden und es werden überwiegend Menschen aktiv, die viel Zeit haben und die eine sehr hohe Selbstmeinung haben. Und damit meine ich ganz bewusst nicht Selbstbewusstsein, sondern nur Selbstmeinung und die ohne viel Detailwissen daherkommen. Das ist schon mal alles zusammen. Und dazu gibt es ein Beispiel. Die Person A wirft in eine schwarze Kiste oben eine Münze rein und es kommen unten zwei Münzen raus. Die Handlung, die er gemacht hat, wurde also belohnt. Und ohne es weiter zu hinterfragen, ist die Sachlage für ihn klar, weil er hat es selber durchgeführt, er hat es selber gesehen. Du steckst oben eine Münze rein, unten kommen zwei raus. Er nimmt eine von den zwei Münzen, steckt sie oben rein, es kommt unten nochmal zwei raus und dann hat er am Ende schon mehr. Und für ihn ist das klar. Und wenn jetzt eine Frage kommt, sagen Sie mal, kann man mit dieser Maschine Geld machen? Dann sagt er, ja, kann man. Mhm. Und dann fragt man, aber das kann ja gar nicht sein, dass da unendlich viel Geld rauskommt. Dann sagt er, doch, ich habe es selber gesehen. Ich stecke oben eins rein, zwei raus. Er nimmt die nächste Münze, zeigt es demjenigen, der gefragt hat, wird bestätigt und sagt, es ist so. Und er hatte zwar nicht verstanden, was mit dieser Box passiert, und er versucht auch gar nicht weiter zu hinterfragen, wo kommt denn das Geld her, was da unten rauskommt oder sowas. Das heißt, für ihn ist die Sachlage klar, er hat es selber erlebt, das ist wichtig, und er hat es selber gesehen, wichtig. Mhm. Die Person B steht auf der anderen Seite dieser Blackbox, die von hinten offen ist, und kann sehen, was innen drin passiert. Und es ist nicht ganz so ein großer Zufall und auch nicht ganz so eine große Magie. Für die ersten vier Münzen, die du oben reinsteckst, gibt es unten eine raus. Also der Maximalgewinn ist quasi, du steckst vier Münzen oben rein, danach kommt nie wieder Geld raus. Und wenn du jetzt diese Person, die weiß, wie es funktioniert, diese klare Frage stellst, kann man mit dieser Maschine Geld gewinnen? Und man kann nur mit Ja und Nein antworten, dann sagt sie, naja, irgendwie ja, aber nicht so richtig. Und die Frage ist, die Kritik an dieser Maschine, kommt denn das Geld aus nirgendwo? Nee, kommt es nicht. Und jetzt kommt so ein bisschen der Titel, je mehr du über diese Systeme weißt und je mehr du weißt, wie die Dinge zusammenhängen, desto schlauer wirst du und desto schwerer fällt es dir, eine sinnvolle Antwort zu finden. Und daraus habe ich für mich abgeleitet, du wirst schlau und dumm zugleich. Schlumm.
Und so kam der Titel zustande.
Und so kam der Titel.
Das heißt, mehr Komplexität oder mehr Kenntnis der Komplexität, die Welt hat viele Grautöne, führt dazu, dass man sich schwerer tut, etwas zu erklären oder auf den Punkt zu bringen, weil man ja immer sehr viele Aspekte weglassen müsste. Der eine glaubt, das ist das, was ich jetzt für mich übersetzt habe, ne? Im ersten Fall, du hast es nicht verstanden. Du wirfst Geld rein, es kommt Geld raus. Du glaubst, es muss so sein. Du glaubst, das ist ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit. Und die andere Person glaubt nicht, die weiß, wie es läuft, wie es aufgebaut ist. Und weil sie es weiß, ist es viel komplexer zu erklären.
Genau. Und der Rückschluss auf dieses mit dem Überweisungsträger, ja klar, man kann da natürlich jede Menge Bezeichnungen draufschreiben. Kontoinhaber, Firma, Kontoinhaberin, Kontoinhaberess und wie sie alle heißen, kannst du ja alles drüber schreiben. Und dann jemand, der aber sich mit der Materie auskennt, denkt sich, ja okay, wenn ich das aber jetzt alles drüber schreibe, wird es ja nicht unbedingt leichter verständlich, dieses Formular. Dann habe ich noch die Farbe, das ist so ein leichtes, dezentes Rosa früher immer gewesen. Ich muss fairerweise sagen, ich habe es seit 20 Jahren keinen mehr gesehen, sondern in echt.
Ich habe neulich mal welche aussortiert, weil ich einen Schrank leer gemacht habe. Ja.
Genau, es war früher immer so ein leichtes Rosa und dann würde ich sagen, ja, das ist aber auch jetzt nicht unbedingt genderkonform. Und wenn du das Ganze weiterspinnst, dann kommt zwangsweise die Frage auf, wo ist die Grenze, was macht Sinn und ehrlich gesagt, ist das Wort Kontoinhaber wirklich so kompliziert und so maskulin, dass kein anderer erträgt, damit umzugehen und damit seine Überweisung zu tun. Und dann ist die nächste Frage, die sich auch zwangsweise auch, haben wir sonst keine Probleme, die man wirklich lösen kann. Und so mehr du Informationen damit reinbringst, das Ganze muss auch mehr verarbeitet werden hinterher digital. Also der Kontoausträger ist früher so ein kleines Papier gewesen, jetzt wird es eher ein DIN A4-Blatt, damit das alles schön draufsteht. Dann kommt der Nächste und sagt, ja, jetzt ist es so klein geschrieben, das kann ich nicht mehr lesen. Es ist diskriminierend für Leute, die eine Sehschwäche haben. Wunderbar, dann müssen wir es noch ein bisschen größer schreiben. Wir sind jetzt bei DIN A3. Dann kommt der Blinde und sagt, ja, ich sehe gar nichts. Da müsste ja wenigstens dann auch eine Perforation für Blindenschrift drauf sein. Also wo fängt der Spaß an, wo hört er auf und was ist das geeignete Mittel? Und je mehr du darüber weißt, desto schwerer fällt es dir zu sagen, ja, ihr habt recht, wir müssen als Kontoinhaber was anderes machen.
Verstehe. Also mehr Detailwissen, mehr Komplexität, schwieriger in der Anwendung. Und was es trotzdem aus der, heute neudeutsch heißt es ja Usability, bräuchte, wäre eine möglichst einfache Lösung.
Genau.
Ja, und da gibt unsere Sprache das nicht immer her, da müssten wir neue Begriffe erfinden oder dann manchmal werden ja Englische benutzt, die dann eben das ermöglichen, dass es vereinfacht wird, damit es wieder anwendbar wird. Ne? Sehr spannend für mich, ja. Was heißt das denn jetzt für die Fake News? Wir sind so ein bisschen wieder abgedriftet. Das Thema müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr hier. Nachher kriegen wir ganz viel Gender-Bashing, wenn wir.
Gender-Bashing ist bei mir verkehrt. Ich bin da sehr, sehr offen aufgestellt.
Ja, ich auch. Das wird dann ja vielleicht interpretiert. Ne?
Ja, genau. Dann hätten wir wieder das mit der Social Bubble. Was bedeutet das für Fake News? Für die Fake News, glaube ich, ist es, dass einfache Antworten, die wir immer suchen, kann es nicht geben, weil das soziale Zusammenleben ab einer Person wird einfach komplizierter und je mehr ich mich auf Sensationslust giere, desto mehr muss ich eigentlich einsehen, dass halt das Leben nicht ganz so sensationsgetrieben ist, wie man sich das immer vorstellt. Und ich glaube auch gerade bei den Influencern auf Instagram und so hat man das mittlerweile auch ein bisschen verstanden, dass das rosarote Leben von vielen Influencern nicht rosarot ist, sondern ein ganz normales Leben mit rosaroten Bildern. Mhm. Und eine unserer Thesen ist ja das ganze Medium, also dieses ganze Social Media, dieses ganze Digitalisierung, es läge mir fern, es pauschal zu verurteilen. Es hat viele Vorteile und es hat viele Nachteile. Und ich glaube, es kommt darauf an, dass man bewusster wird, damit umzugehen. Und das ist, glaube ich, der wichtige Teil. Und dann hat Fake News auch nicht mehr die Verbreitungsgeschwindigkeit.
Mhm. Also ich weiß nicht, ob wir das für mich, ob wir dieses Thema Sensationslust aus den Menschen rausbekommen, in Anführungszeichen. Ich glaube, das haben wir ein Stück weit. Mhm. Vielleicht sollten wir allerdings, oder wenn wir da hingehen, was können wir denn tun oder was kann jeder von uns tun? Ja? Vielleicht sollten wir einfach mehr mal rausgehen aus der Bubble und einfach mal nach Sachen suchen, die gar nicht unserer Meinung entsprechen. Also genau das Gegenteil. Mhm. Ja, also keine Ahnung, wenn man sagt, Sozialismus ist toll und bewegt sich in dieser Bubble, dann einfach mal zu gucken, was wollen denn die Konservativen und was haben die denn für Botschaften und so. Und dann geht man mal in eine andere Bubble, in der man vorher noch gar nicht war und merkt vielleicht, ah ja, doch nicht die einzige. Am Ende des Tages ist das Leben sehr bunt. Da sind wir wieder bei dem Komplexität und Detailwissen. Ja? De facto ist es so. Wir suchen uns immer einfache Botschaften, weil wir die natürlich leichter verarbeiten und in unserem Wissen verbauen. Aber de facto ist es bunt und sehr abwechslungsreich und eben nicht, wie du sagst, so sensationsgetrieben in der Realität oder nicht so spannend vielleicht, wie wir es erstmal meinen. Ne?
Ich habe da ein tolles Beispiel, was mir gerade einfällt. Ich habe ja zwei kleine Kinder, die haben Benjamin Blümchen, keine bezahlte Werbung, Achtung. Die haben Benjamin Blümchen recht viel und da gibt es tatsächlich einmal eine Episode, wo die rasende Reporterin, ich glaube, sie wird krank und Benjamin übernimmt dann halt die Redaktion. Mhm. Und weil gerade gar nichts Großes, Sensationelles ansteht, fängt er halt an und informiert darüber, dass der Bäcker irgendwie tolle Brötchen bäckt und ich weiß gar nicht, so genau habe ich nicht zugehört. Auf jeden Fall kleine alltägliche Situationen, die er da aufgreift und beschreibt und er hat, und das darauf möchte ich hinaus, er hat den Mut gehabt, etwas zu präsentieren, von dem alle gesagt haben, das interessiert niemanden. Und dieser Mut wurde belohnt, weil die Leute gesagt haben, ach, das ist ja total interessant, dann gehe ich mal zu dem Bäcker. Also vielleicht sollte man generell mal den Mut haben, auch Dinge zu präsentieren, die keine Sensation sind. Zu sagen, das ist halt ein reales Leben. Und es würde, glaube ich, auch vielen gut tun, weil du dann dieses Problem, oder mir tut es gut, ganz real, mir tut es gut, zu sehen, dass auch andere Großunternehmer zum Beispiel Riesenprobleme haben oder dass sie, das heißt, als Unternehmer immer wichtig ist, dass man auch eine gewisse Frustrationstoleranz hat, weil man einfach häufig frustriert ist von den verschiedenen Einflüssen, hilft mir viel mehr, als wenn da irgendjemand sitzt und sagt, ja, ist total easy, ganz toll, wir haben jetzt wieder einen ganz großen Deal mit Airbus abgeschlossen, wo man immer denkt, ja, okay, das ist ja ganz toll, dass ihr das habt, ich nicht oder so ähnlich. Vielleicht einfach den Mut, dass das Alltägliche sensationell auch genug ist.
Mhm. Vielleicht ist es ja auch da draußen und wir nehmen es nur nicht wahr, weil sich das andere viel schneller verbreitet, Markus. Die Möglichkeit besteht. Also vielleicht sind ganz viele Benjamin Blümchen schon unterwegs gewesen. Hätte nicht gedacht, dass wir damit jetzt den Podcast schließen. Find's aber ganz schön. Ich danke dir für den Austausch. Und ich freue mich auf die nächste Episode.
Freue ich mich auch und gerne so weiter. Die Struktur hilft uns mit Sicherheit auch für die nächsten Episoden, diese Klarheit zu bewahren und die Sendezeit auf das Nötige zu reduzieren. Danke.
So machen wir es. Danke.
Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie einen Kommentar oder Like da lassen, um uns zu unterstützen. Gern können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Bei Fragen zum Inhalt oder wenn Sie selbst mit dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis zum nächsten Mal, Christoph und Markus.